Lage an der Leine, ein Talk-Podcast der Nobilis mit Marleen Geider. Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von der Poolmanufaktur Schaumburg, Ihr Experte für Poolbau mit kompetentem Service. Thomas und Sven Seitz sind Ihre Service-Dienstleister, von der Planung bis zur Wartung, von Niedersachsen bis Mallorca. Mehr Infos auf poolmanufaktur-schaumburg.de.
Hallo, wir sind hier heute auf Schloss Bückeburg. Ich freue mich sehr. Zu Gast bei Lilly. Lilly heißt aber eigentlich Marie-Louise Prinzessin Susanne Wittgenstein-Berleburg. Aber ist das in Ordnung, wenn ich Lilly sage?
Ja, klar.
Wir wollen einfach mal ein bisschen plaudern. Du bist nämlich zurück. Zurück in Deutschland, kann man sagen. Zurück auf Schloss Bückeburg.
Ich bin zurück. Teilweise zurück aus dem Ausland nach 17 Jahren, wo ich in Mailand gelebt habe, in Österreich, in der Schweiz, ganz lange. Nach wie vor bin ich halb in der Schweiz, weil mein Töchterchen dort zur Schule geht. Mhm. Ich habe aber jetzt gerade hier viele, viele Projekte in Deutschland und freue mich auch ganz ehrlich, echt nah an der Familie zu sein. Mhm. Also insofern habe ich dann beschlossen, hier auch eine Basis aufzuschlagen und von hier aus meine Sachen zu machen und hin und her zu pendeln.
Ja, dein Hashtag auf Instagram lautet ja Lilly on Tour.
Das stimmt.
Das ist so ein bisschen dein Lebensmotto auch. Ne? Wie schwer ist es für dich jetzt aushaltbar, dieser Stillstand? Ist das eine gewisse Unruhe, die dich jetzt plagt jeden Tag? Oder sagst du, Mensch, eigentlich ist es gerade mal ganz gemütlich, mal so ein bisschen zur Ruhe kommen?
Also ich muss gestehen, so ganz am Anfang war es ein extremer Schock, weil wir natürlich Events ohne Ende hatten. Ich bin ja immer durch die Gegend gereist, gerade Februar letzten Jahres. Da war ich ja wirklich überall. Da war ich von St. Moritz über die Mailänder Fashion Week, Paris. Dann hatten wir Berlin, die Berlinale. Und dann kam dieser Lockdown. Und dann saßen mein Töchterchen und ich alleine in Verbier fest. Und da ist uns dann nach 3 Wochen schon enorm die Decke auf den Kopf gefallen, weil ich besteige zwar gern die Berge und bin unendlich gern in der Natur und brauche das auch für mich und muss dann auch immer zwischenzeitlich zur Ruhe kommen, aber das war uns dann doch zu eng nach einer Weile. Und dann sind wir damals für die Quarantäne hier nach Bückeburg gekommen und haben uns dann hier in Quarantäne begeben, also gerade auch in diesen Räumen.
Ja.
Nebenan schlief meine Tochter, ich hier. Nach einer Woche haben wir dann Makame und Alex gesehen und mein Schwesterchen natürlich, aber wir waren wirklich hier. So, und dann sind wir 6 Wochen hier geblieben und das war so schön. Und es hat uns als Familie so wahnsinnig gut getan, weil Donatus war ja auch hier zu der Zeit mit seiner Freundin. Das ist auf einmal so dieses, ja, so die Kraft. Das war so für mich diese Corona-Erfahrung. Ich habe ja schon vorher mit meiner Schwester und meinem Schwager in Österreich zusammen gelebt, aber diese tiefe Verwurzelung und die Kraft, die so aus diesem Familienzusammenhalt kam, das war mir schon klar. Wir sind ja immer schon Familienmenschen gewesen. Aber das gerade, wenn man viel unterwegs ist und so weiter, da immer wieder eine Bodenhaftung zu finden, das hat uns so wahnsinnig gut getan, allen, aber spezifisch auch meiner Tochter und mir. Also für mich hat das auch nochmal ein ausschlaggebender Punkt. Mhm. Und ich muss sagen, jetzt ist es natürlich so, dass wenn man die Richtlinien der verschiedenen Länder einhält, ich bin wirklich mitten in Corona umgezogen und zwar selber. Ich habe da selbst einen Lader runtergefahren, so ein Sprinter nach Milano, habe meine Sachen dort eingeladen, bin wieder hochgefahren, über Österreich zurück. Entscheidendster Punkt, dass man sich wirklich an die Regelungen hält und halten muss. Wirklich Abstand, Maske tragen, immer wieder desinfizieren und die Tests machen regelmäßig. Also ich bin wirklich einmal in der Woche getestet worden. In Milano muss man die Maske auch auf der Straße tragen. Aber ich muss knock on wood. Vielleicht habe ich auch einfach nur sehr viel Glück gehabt. An vielen Orten gewesen, wo, also gerade Milano war sehr, sehr schwer betroffen. Alto Bergamo und auch Verbier war sehr schwer betroffen. Da sind wir wirklich echt gut gefahren mit, wenn wir uns an die Regeln gehalten haben eigentlich. Also Gott sei Dank haben wir sehr viel Glück gehabt. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, okay, mir fehlen die Events im Moment und mir fehlen meine Freunde sicherlich, die man auch immer wieder gesehen hat, der menschliche Kontakt zuweilen, so auch so diese Aufregung, die Spannung, das Adrenalin, neue Menschen kennenzulernen, das fehlt mir. Aber ansonsten muss ich gestehen, bin ich unendlich dankbar für all das, was ich habe und die Chance auch zu haben, mit meiner Familie zusammen zu sein. Also ich glaube, man muss immer das Beste draus machen.
War das jetzt so ein Hauptgrund, nach Bückeburg zurückzukommen, die Familie? Oder gibt es da auch noch andere Gründe? Also wie kann man das jetzt nachvollziehen? Viele sagen, Mensch, ist sie jetzt wieder mit dem Bückeburg, mit dem Fürsten da zusammen oder mit Alexander oder was? Also wie kann man denn das den Leuten eigentlich erklären? Was macht Linie so viel Jahren jetzt nach über 30 Jahren? 1993 habt ihr hier geheiratet. Jetzt haben wir 2021, nach fast 30 Jahren wieder zurück. Wie kommt das? Wie kann man das so erklären eigentlich?
Ja, ich weiß, Marlene, da gibt es natürlich viel Spekulation auch immer wieder. Aber ich glaube, dass wir auch in der Vergangenheit schon immer sehr deutlich gemacht haben, dass wir einen sehr engen Familienzusammenhalt haben. Und ich habe ja mit beiden meinen Ex-Männern, die sind für mich wie Geschwister, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja. Also wir haben so diese Konflikte sehr bewusst aufgearbeitet für die Kinder über einen langen Zeitraum hinweg. Sind alle bereit gewesen, viele Opfer zu bringen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man so eine wichtige Zeit im Leben miteinander verbracht hat, dann ist es immer wichtig, auch gemeinsam weiterzuwachsen. Und daraus kann auch eine neue Form der Beziehung entstehen. Und als Makame dann in Alexanders Leben kam, muss ich sagen, wir sind so enge Freundinnen, dass wir wirklich einfach tatsächlich auch als Familie gemeinsam so agieren. Ja, wir machen wirklich alles zusammen. Und ich muss gestehen, dass ich bin für Alexander so unendlich glücklich, dass er wirklich sein Match gefunden hat in der Makame. Das ist bei uns so lange her, dass wir eine Beziehung hatten. Aber wir haben einen gemeinsamen Sohn und empfinden auch den Rest unserer Familien. Alexander hat ja auch nochmal zwei süße kleine Töchter und ich habe die Lana, die sind auch voll mit eingebunden. Und das ist einfach ein unendliches Geschenk für die Kinder und für uns auch.
Also war das nicht zu viel gesagt, wenn wir in der Nobilis von Patchwork Paradise gesprochen haben mit der Weihnachtsstory. Es ist einfach wirklich ein harmonisches Miteinander, wie eine große WG, kann man sagen.
Das ist eine
große,
das ist Melrose Place, sage ich immer. Genau. Und wir lieben es. Also wir planen Sachen zusammen, wir planen auch Urlaube zusammen und auch mein zweiter Mann, der Lamos, der kommt auch.
Ah, klasse.
Der kommt ja auch oft zu Weihnachten. Ja. Dieses Jahr war er jetzt Weihnachten nicht da, weil er nicht konnte, aber ansonsten ist er eigentlich auch immer voll mit von der Partie.
Mhm. Ja, hört sich großartig an. Ja. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe auch eine kleine Schwester, mit der ich sehr viel Zeit verbringe und mit der ich auch schon gemeinsam eine WG hatte. Und ich glaube, bei dir und Vanessa ist das ähnlich. Ihr seid einfach sehr eng, oder? Lebensmenschen, so füreinander, kann man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das haben wir auch so gerade, das kam noch mal sehr viel stärker, als ich damals dann von Verbi nach Österreich gegangen bin mit der Lana zusammen und wir als Familie zusammengezogen sind. Und da haben wir einfach auch wirklich festgestellt, wie gut wir gemeinsam durch dick und dünn gehen können, wie wir uns auffangen gegenseitig, wie wir uns aufeinander verlassen können, wie wir, also ob das nun wirklich morgens mal, wenn einer nicht gut drauf ist, da ist der eine, nimmt den anderen in den Arm, da ist so viel Kraft, die da entsteht. Das haben wir mit unserer älteren Schwester auch, aber wir sind nun schon so eingespielt aufeinander alle, als Familie, wenn man so will. Und das habe ich, als ich danach nach Altossee, nach Milano gegangen bin, trotzdem ich die letzten 5 Jahre dort wirklich zutiefst genossen habe und so tolle berufliche Chancen auch bekommen habe und einfach ein tolles Umfeld und meine besten Freunde wohnten, ich weiß nicht, 50 Meter von mir entfernt, das war so ähnlich wie hier, wenn man so will. Aber meine Schwester habe ich extremst vermisst.
Und wie ist das Leben in Milano? Wie würdest du es beschreiben? Ist es wirklich das deutsche Vita, was man so kennt? Oder ist das, was hat dich da so fasziniert, wenn du da jetzt so von sprichst und schwärmst? Das Essen, italienischen Männer?
Ich habe die ersten 7 Jahre in Mailand nicht so genossen wie die letzten 5 Jahre. Mailand ist, glaube ich, eine Stadt, für mich war es keine Stadt, meine Kinder großzuziehen. Ich wollte kleine Kinder in Milano, finde ich generell schwierig, überhaupt in der Stadt. Das war nicht so, weil ich ja auch auf dem Land groß geworden bin. Also ich habe natürlich dann auch mitten in der historischen Fußgängerzone ein Riesenglück gehabt, durch Freunde eine tolle Wohnung zu finden. Und da ist so viel Leben, also alles ist toll. Die Männer sind natürlich toll, ja. Ich hatte auch eine Weile einen ultimativ italienischen Boyfriend dort, der mir dieses Italien nochmal so ganz anders nahegebracht hat. Der ist morgens aufgewacht und hat drüber nachgedacht, was er abends zum Essen macht und zum Mittagessen. Und dann und war aber auch so versiert in der gesamten Kultur. Alles, was Italien betrifft, da ist Sonne. Das ist vom Essen, das ist über die Kultur, über die Geschichte, über die Art und Weise, wie sie Dinge sehen, Design. Nicht umsonst kommt Design, Schönheit, Ästhetik, kommt da so viel aus Italien, weil es einfach eine Lebensfreude und eine Liebe zum Leben, die täglich gelebt wird. Also klar, beschweren sich auch und es ist nicht immer einfach, aber diese Urlebenslust kommt immer wieder durch.
Ja, wenn du das sagst, habe ich sofort Lust, mich in Zug oder in Flieger zu setzen. Das macht Lust und Spaß, wieder auszuwandern. Wir haben ja beide noch eine weitere Verbindung. Wir haben beide in der Schweiz gelebt. Ich habe in Lausanne gelebt und du in Verbier. Das ist aber der Kanton Wallis. Und ich war im Kanton Waadt. Und was ich da mitgenommen habe, ist zum Beispiel nach Hause oder nach Deutschland die Apéro-Kultur. Also ich liebe das, seitdem mich mit Freunden oder Verwandten zum Apéro zu treffen. Apéro. Und das fehlt mir so hier. Das können wir hier nicht so gut, wir Norddeutschen. Bei uns gibt es ein Gericht und dann muss das reichen. Und ich liebe diese Kultur. Was hast du denn mitgenommen aus der Schweiz? Was wird dir fehlen oder was magst du besonders an der Kultur?
Die Apéro-Kultur, die kenne ich natürlich aus Italien, weil da kommt es eigentlich ja, das ist nochmal verstärkter. Apéro ist das Normalste auf der Welt. Dann gibt es dann auch so gewiss, das ist, witzigerweise haben wir das gestern diskutiert, die Makami und ich, als wir spazieren gingen, dass wir gesagt haben, warum gibt es hier so diese Bar, für uns bedeutet Alkohol und abends Unterhaltung in Italien, ist die Bar morgens offen, da geht man seinen Cappuccino trinken, da nimmt man schnell eine Pizza mit zum Mittagessen und die geht bis um, also meine Bar um die Ecke ging bis drei Uhr morgens, da hat man dann ein Apéro getrunken, zum Apéro trifft sich jeder und vielleicht noch Aperitivi mitgenommen, so. Also das ist ein Aperitif, ist immer so ein Buffet, wo es dann aufgebaut wird, ja. Und gut, das war so meine Zeit. Das habe ich aus der Schweiz mitgenommen. Aus der Schweiz habe ich unendlich viel, vor allen Dingen Verbier. Liegt ja auf 1500 Metern. Man muss, also heute ist es ein sehr schicker Skiort. Als wir damals dorthin kamen, war das wirklich alles andere als schick. Da war es noch sehr, sehr, sehr lokal auch.
Dörflich.
Das hat sich sehr verändert über die letzten Jahre. Ich muss gestehen, dass nicht alles mir daran gefällt, weil es ein bisschen zu Shishi geworden ist. Aber was ich dort mitgenommen habe, ist meine eigene Urverwurzelung in der Natur und zum Berg. Also die Liebe zum Berg. Also diese langen Bergwanderungen haben wirklich mir auch durch Höhen und Tiefen meinem Leben wirklich buchstäblich das Leben gerettet, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das ist so das, was ich wirklich aus der Schweiz mitnehme, dieses tiefe Verständnis, dass ich das wirklich für mich brauche.
Ja, und die Berge haben mir zum Beispiel gar nicht gefallen. Ich habe dann gemerkt, dass ich vom platten Land komme und den Horizont brauche, den ich in Hannover so habe. Jetzt haben wir in Hannover bzw. Niedersachsen kein Apéro, wir haben keine Berge, wir haben keine Skigebiete, nichts. Was ist denn trotzdem reizvoll an Bückeburg und an dieser Stadt hier? Also es muss ja einen Grund geben, auch außerhalb der Familie, dass du gesagt, die Region gefällt mir.
Ja, Marlene, der entscheidende Punkt ist ja, dass ich ja eigentlich hier schon zu Hause war, 8 Jahre, und Bückeburg selber immer schon geliebt habe, vor allen Dingen auch die Schaumburg-Lipper, wenn ich ganz ehrlich bin. Und
wie sind die?
Die Schaumburg-Lipper sind unendlich warmherzig. Die haben ein riesengroßes Herz und ist so gerade in Norddeutschland eine unglaubliche Erfrischung, weil sie tragen ihr Herz wirklich auf, wie sagt man, auf dem Ärmel. Ja, die Schaumburg-Lipper sind einfach, wenn man einmal, die sind auch die treuesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Es ist unglaublich viel Kultur hier, so gerade was die Musik betrifft und so weiter und so fort. Da wird irrsinnig viel gemacht. Und mal abgesehen davon ist es ästhetisch gesehen ein unglaublich hübsches und gemütliches Residenzstädtchen. Und hier passiert auch ehrlich gesagt richtig viel. Wir haben ja die Landpartie hier, den Weihnachtszauber. Ja. Dann ist hier immer, sind immer eigentlich unter normalen Umständen, finden ständig Konzerte statt und so weiter und so fort. Also hier ist richtig viel los. Ja. Und die Lebensqualität ist sensationell, mal abgesehen davon. Also es gibt, glaube ich, selten ein schöneres landschaftliches Bild als gerade diese Schaumburg-Lipper-Landschaft im Frühjahr, wenn der Raps blüht und die Felder grün sind und dann hat man diese rot gedeckten Fachwerkhäuser. Also es ist breathtaking, also wild romantisch, wenn man so will. Also ich bin da immer nicht so eingefahren. Klar liebe ich die Berge, aber die laufen mir nicht weg. Da kommt man dann auch immer wieder hin. Ich bin ja, wie gesagt, nach wie vor halb in der Schweiz. Ich habe eines gelernt. Ich bin ja so viel, man nennt mich auch den Tipsy Gypsy. Irgendwie brauche ich das. Ich muss immer irgendwie mich wieder voll und ganz auf eine neue Lebensphase in einem neuen Ort auch einlassen. Und wenn ich eins gelernt habe, ist, es gibt Schönheit um uns überall. Man muss sie nur sehen und sich für sich entdecken. Und wenn der liebe Gott einen dann an einen bestimmten Punkt wiederbringt und man das so ganz annimmt und sich ganz drauf einlässt, dann lässt sich der Ort auch auf einen selber ein. Insofern, wir haben vorhin davon gesprochen, das Beste draus machen, das finde ich fast ein bisschen banal, sondern sich wirklich einlassen auf den Moment und auf das, was einem dort geschenkt wird. Und oft sind die Sachen weitaus, das Gute ist weitaus näher, als man denkt.
Dankbarkeit und auch das Thema Gott. Manchmal fällt das der Satz so bei dir und höre ich, habe ich gelesen auch öfters. Bist du spirituell und praktizierst du? Fühlst du dich, würdest du dich als religiös bezeichnen?
Also ich würde mal, ich habe jedenfalls, das ist ein Teil meiner Urkultur. Ich bin natürlich im christlichen Glauben erzogen worden. Das heißt, wir sind protestantisch, bin aber in eine Klosterschule gegangen. Ich habe mich mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt, auch mit verschiedenen Religionen, verschiedenen Kulturen und auch, wenn man so will, mit Wissenschaft und Esoterik. Wir sind ja in Zahn, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das habe ich auch besuchen dürfen, hatte dort eine Privatführung durch und es ist so wie das alte Naturgesetz, wie unten so oben, wie innen so außen. Ich habe damals festgestellt für mich dann, dass es durchaus Sinn macht, die eigene Kultur und die eigene Sprache, in der man gerade in seinem spirituellen Wesen sich aufgehoben fühlt, anzunehmen und zu sagen, okay, das ist richtig für mich, weil ich mich da zu Hause fühle, aber im Endeffekt, ganz ehrlich, ist es durch die Kulturen durchgezogen für mich überall dasselbe. Mhm. Es ist nur meine Kultur, die ich als solches annehme und meine Tradition.
Ja, auf Instagram sieht man ja eher die Lilly Sein Wittgenstein, die als Model agiert, die für Bulgari Markenbotschafterin ist. Aber ich glaube, da ist ja noch viel mehr dahinter. Du hast das vorhin schon anklingen lassen, dass du noch einen Standbein in der Schweiz hast und Italien für dich auch zukünftig auch noch ein wichtiger Ort sein wird. Was machst du denn genau noch eigentlich alles?
Das ist wirklich schwierig. Ich bin irgendwann mal als multifrenischer Charakter bezeichnet worden, weil ich irgendwie so, ja, mein Papi hat immer gesagt, auf einen Hochzeiten tanzen, das stimmt nicht ganz, ich bin schon sehr fokussiert, ich bin natürlich Markenbotschafterin für Bulgari und das seit 8 Jahren mittlerweile, arbeite aber auch mit anderen Luxusmarken im repräsentativen Bereich zusammen, das heißt, ich unterstütze Marketingteams, ich unterstütze Eventteams, repräsentiere Marken. Ich habe noch ein eigenes Projekt, worüber ich nur bedingt sprechen darf, aber und arbeite im Markenimmobilienbereich. Das heißt, ich arbeite mit mehreren Firmen zusammen, die die Projekte für Developer zum Beispiel oder für Immobilienentwickler branden möchten. Also zum Beispiel die Bulgari Hotels. Bulgari, das ist genau, das ist eigentlich so das beste Beispiel für Markenimmobilien. Ja, das gibt's aber auch mittlerweile in Residences. Da passiert unglaublich viel. Und das ist etwas, wo ich über die letzten Jahre auch mit reingerutscht bin. Das ist sehr spannend. Daher habe ich nach wie vor auch noch viel in Mailand zu tun, in anderen Ländern. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das da weitergeht.
Okay. Da entwickelst du Konzepte mit oder hast du auch eine eigene Firma gegründet oder wie kann man das, möchtest du das?
Ich arbeite als unabhängige Beraterin.
Beraterin.
Und bin sozusagen ein Diplomat zwischen den verschiedenen Parteien, wenn man so will. Ich bin jemand, der die Marken mit den Developern zusammenbringt.
Ja, spannend. Also auch Marketing im weitestgehenden Sinne. Was ist denn eigentlich so, wenn man dies sieht, denkt man, Mensch, wow, das sieht so aus nach 4 Liter Wasser, 10 Stunden Schlaf, vielleicht für die Frauen auch da draußen. Was ist denn eigentlich so das Schönheitsgeheimnis?
Also wirklich so aus?
Ja, doch, würde ich schon sagen. Auch generell, wenn man das so sieht. Zitronen habe ich vorhin bei dir gesehen. Zitronen spielen auch eine wichtige Rolle im alltäglichen Leben.
Ja, Vitamin C. Ja. Vitamin C in hauptsächlich. Also wirklich sehr viel Vitamin C zu sich nehmen. Da bin ich großer Fan von. Das ist so meine Elixiere sind definitiv Karotten, frischer Karotten, Ingwer, Apfelsaft und Zitronen im Wasser. Dann habe ich vor einigen Jahren den Milchkonsum extrem reduziert. Zum Beispiel, das ist ja so eine Sache, die mir hier immer wieder, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, diese Unmengen an Kaffee Latte, die hier getrunken werden, was ich selber auch gemacht habe. Und als ich nach Italien kam, haben die Italiener mich immer nur angeguckt, wie kann sie diese riesigen Kaffee Lattes trinken? Disgustoso, schrecklich. Und dann ein Cappuccino in der Früh ist für den Italiener in Ordnung, vielleicht sogar ein Latte Macchiato, aber nach dem Mittagessen nur noch Espresso. Ja. Und zwar, weil der Italiener als solches der Ansicht ist, dass man Milch nicht mit Fleisch zum Beispiel oder mit Essen als solches generell hauptsächlich nicht mit Fleisch mischen sollte. Das ist ganz interessant. Die Italiener haben da wirklich ganz interessante Philosophien. Also zum Beispiel hat mir ein Tischnachbar mal erklärt, dass er jetzt ein Buch schreiben würde als Ernährungswissenschaftler. Und zwar nennt er das die La Filosofia del Frullatore. Also Frullatore, die Philosophie des Mixers, wenn man so will. Wenn man jetzt in einem Viergang-Menü vorher, nachher, mit allem drum und dran, alles in einen Mixer schmeißt, würde es dann noch gut schmecken. Und er ist der Ansicht, dass also im Magen dasselbe passiert und dass es dann nicht gut sein kann, wenn es nicht gut schmeckt.
Da ja, das ist spannend.
Zu Ernährungswissenschaft. Ja. Und seitdem denke ich ehrlich gesagt darüber nach, nein, Milch schmeckt mir nicht wirklich. Oder auch zum Beispiel, ich würde nie meinen Nachtisch mit, ich weiß nicht, meinem Peperoncino zum Beispiel mischen.
Ja, das stimmt. Also kein Tiramisu oder kein Panna Cotta zum Nachtisch. Das ist nicht so.
Also generell,
eher nicht.
Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt, ich mag wahnsinnig gerne Stracciatella, Eiscreme und dunkle Schokolade, aber ansonsten kann man mich mit Süßigkeiten wirklich jagen.
Also auch noch ein Beauty-Geheimnis. Süßigkeiten, aber aus natürlichem. Super, ja, Glück gehabt. Klasse. Welchen Bezug hast du eigentlich zu Hannover? Die ist ja die nächste Großstadt für euch hier, oder? Von Schloss Bückeburg aus. Der Airport ist da immerhin. Wir haben so ein paar Dinge, die vielleicht einen Besuch wert machen würden. Welchen Bezug hast du?
Nachdem ich ja erst seit einem Monat jetzt wieder sozusagen hier bin, war mein letzter Besuch in Hannover IKEA. Und zwar Click and Collect. Und da war ich schon so aufgeregt. Also Makami und ich sind zusammen hingefahren und haben einen Teil meiner Küche abgeholt. Da waren wir so aufgeregt, dass wir uns richtig schick gemacht haben.
Endlich mal wieder raus.
Genau. Sehr viel gelacht. Aber ich war zutiefst beeindruckt, weil sie mich dann zu einem italienischen Großmarkt brachte, der sich Rossini nennt, und ich meine absoluten italienischen Lieblingsprodukte gefunden habe und mich auf Italienisch unterhalten konnte. Und dann habe ich mir überlegt, okay, Italien ist nicht ganz so weit weg, wie man denkt. Ja. Ich war echt beeindruckt. Aber ich habe natürlich einen ganz anderen Bezug zu Hannover. Ich war ja früher viel in Hannover. Also ich erinnere mich an eine Trilogie, die ich mal über Helikopter geschrieben habe für die Ex. Also da war eine der Dinge, das neueste Nachtsichtgerät in dem Helikopter, der für die Expo 2000 hier angeschafft wurde in Hannover. Also ich habe wirklich tolle Sachen hier erlebt. Ich habe viele Modenschauen damals noch mit meinem LSL Designer. Es war meine Firma damals hier in Hannover auch auf der Messe mitgemacht und Hannover war immer mein Ausflugsort eigentlich, wenn ich mal raus musste.
Darf es gerne wieder werden.
Ja, freue ich mich.
Was hast du eigentlich jetzt so aus der Corona-Krise mitgenommen und gelernt? Wie kannst du das für dich zusammenfassen, was du sagen würdest? Was hat uns das jetzt gelehrt, diese ganze große Krise?
Ich glaube, dass viele Menschen zu sich gekommen sind, dass sie mehr zur Ruhe gekommen sind. Ich sehe ganz, ganz viel Umbruch in vielen Menschen rein, was die Lebensphilosophien betrifft. Viele denken anders nochmal über ihre eigenen Werte nach, haben die sehr hinterfragt. Ich glaube, dass es sehr, sehr gut gewesen war, sehr notwendig, weil wir doch sehr abgestumpft waren in vielerlei Hinsicht. Sie ist jetzt gerade im Eventbereich, die Leute waren so verwöhnt und heute sind sie so unendlich dankbar, wenn sie überhaupt ein Event haben. Das aber jetzt mal nur an der Oberfläche rein. Organisatorisch gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen, finde ich Deutschland eines der schlecht organisiertesten Länder, die ich kenne. Ja, man kann überall in der Schweiz in die Apotheke gehen, sich einen Test machen lassen und ärztlich, also es ist überhaupt kein Thema, in Italien genau dasselbe. Das finde ich auch, gerade was die Impfung betrifft, finde ich, ist ein absolutes Armutszeugnis. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich finde auch die Organisation, was den Lockdown betrifft, jetzt heißt es wieder Lockdown, was die Geschäfte waren eine Woche offen. In Milano haben sie wenigstens das Ampelsystem, wo es dann rot geht und dann wird es orange und dann dürfen bestimmte Geschäfte wieder öffnen und dann ist es wieder zu, wenn die Inzidenzzahlen nach oben gehen. Ja, aber die Mortalitätsrate geht halt trotzdem runter. Die Sache ist, dass wenigstens die ganzen Geschäfte irgendwie am Laufen bleiben und sich erhalten können.
Also unverständlich.
Ganz ehrlich, also ich bin etwas enttäuscht von unserer Bundesregierung. Gerade auch was das Homeschooling betrifft. Also was ich mir hier anschaue, was meine arme kleine Schwester, meine Tochter sitzt ohne jegliche Probleme zu Hause vom Computer und nimmt am Unterricht teil. Und das hat sie hier auch schon gemacht. Und meine arme kleine Schwester aufgrund der Datenschutzrechten sitzt jeden Tag da und muss eigentlich den Job einer hoch ausgebildeten Lehrerin machen und bricht dabei fast zusammen. Also was den Müttern hier zu lange angetan wird, furchtbar, weil das nämlich zu 3/4 auf die Mütter abfällt, ist eine Unverschämtheit.
Und das in einem Jahr.
Ja.
Ohne
also, ich kann mich da auch in Rage reden.
Ich merke schon, sehr klasse. Ein politisches Engagement wäre für dich nicht denkbar, oder?
Ich bin das mehrfach gefragt worden. Ach, wer weiß, ich schließe Sachen immer nicht aus, jetzt bin ich zurück in Deutschland. Für mich in der Vergangenheit hat das natürlich keinen Sinn gemacht, wenn man in Italien ist und dann sich in der deutschen Politik oder wenn man ich das ja, ist
Schweiz oder, ja.
Deswegen da bin ich ist interessant ist für mich einfach nur der Blickwinkel von diesem eher objektiven Äußeren. Das heißt, ich sehe, was in anderen Ländern passiert, das ist auch nicht immer alles perfekt, natürlich nicht, aber das Bild von außen ist nach wie vor, wir Deutschen sind die Bestorganisierten neben den Schweizern und so weiter und so fort. I'm not sure if that's the truth. Das weiß ich nicht so.
Das stimmt. Wenn nicht politisch, dann aber karitativ. Du engagierst dich für die Organisation Save the Children.
Richtig.
Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Das fand ich sehr spannend.
Ich bin ja, also was Charity betrifft und vor allen Dingen was Kinder-Charities betrifft, bin ich ja schon eigentlich in dem Thema unterwegs, seit ich 19 bin. Und das hat sicherlich auch mit dem Verständnis zu tun, dass das Mitgefühl und das Geben etwas ist, mit dem ich kulturell auch groß geworden bin, dass es ganz, ganz wichtig ist. Aber es hat mir persönlich wahrscheinlich mehr gegeben, als dass ich gegeben habe, sondern diese Fähigkeit, diese Chance zurückgeben zu dürfen, hat meinen gesamten Blickwinkel auf das Leben und auf meine eigene Situation immer wieder relativiert. Und es gibt eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil Donatus, mein Sohn und ich, wir haben ja mehrere Aktionen gestartet. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben ja einmal diesen Ultramarathon durch Bulgarien gemacht, 160 Kilometer. Ich habe keine Ahnung, wie ich das damals durchgehalten habe. Ja, so fit bin ich jetzt nicht mehr. Aber und dann einmal diese Mongol Rally mit 17.000 Kilometer nach Sibirien, also durch die Mongolei nach Sibirien.
Tolle Aktion.
Ja, das war auch interessant. Also der Donatus hat uns da schon echt, das war ganz klar, wir hatten 2.000 Euro zum Leben und mussten davon auch die Rückflugtickets zahlen. Also das war echt roughing it. Nun war aber die Geschichte, dass wir als wir in Bulgarien waren, diese 160 Kilometer da durch Bulgarien gelaufen sind, am Ende haben wir dann unsere Einrichtung besucht. Und eine dieser Einrichtungen, die wir damals mit Uli Behmann, die habe ich noch gegründet vor vielen, vielen Jahren. Ich habe ja dann später, als ich Bückeburg verließ, die Schirmherrschaft dann in Alexander übertragen. Und da kam dann Irene und Irene kenne ich wirklich seit über 20 Jahren. Und nun kam ich mit meinem großen Sohn dorthin und Teddy, als er klein war, bekam immer sehr viele Geschenke. Und ich habe ihn zu jedem Weihnachten gezwungen, die Geschenke, mit denen er nicht spielt, die aber noch heile und gesund sind, für die Kinder Bulgarien auszusortieren. Und die wurden dann dorthin gebracht. Und dann liefen wir durch dieses Waisenhaus und auf einmal sagt Teddy zu mir, sagt Mami, Mensch, das ist doch mein Buch und das ist doch mein Krokodil. Und dann kam die Irene zu ihm, diese Heimleiterin, und meinte, ja, und dann erzählte sie ihm, und ich kriege heute noch Gänsehaut von dieser Geschichte, wie über 20 Jahre hinweg, wie viele Generationen von wirklich hilfsbedürftigen Kindern, die nichts hatten, mit diesen Spielzeugen gespielt haben und wie wichtig das für ihre Entwicklung war und was es ihnen gegeben hat. Und das war so für mich der Moment. Dann gab es noch einen anderen Moment, wo wir in einer Schule waren. Damals gab es eine riesengroße Müllhalde, wo wir Kinder wirklich von der Müllhalde geholt haben, haben diese Schule damals dann gegründet und unterstützt. Und diese Müllhalde gibt's heute nicht mehr. Und diese Gypsy-Community, die damals dort existierte, für die ist es heute selbstverständlich, dass sie ihre Kinder zur Schule schicken, was damals so nicht war. Also es waren so Sachen, wo man sagt, okay, man schmeißt einen Stein ins Wasser und es zieht große Kreise. Und wenn alle Strecke reißen, kann ich immer noch, also nicht nur auf meine beiden Kinder unglaublich stolz sein, aber darauf bin ich wirklich stolz. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch, was das betrifft, möglicherweise durch Corona anfangen umzudenken. Weil bisher ist alles vor den Türen Europas oder im Rest der Welt weit weg stattgefunden, aber es stimmt eben nicht mehr. Es findet auch hier statt und wir müssen helfen. Deswegen dieses Engagement für Save the Children. Dafür habe ich mich am Ende entschieden, weil das für mich durch Bulgari kam und es macht überhaupt keinen Sinn, sich mehreren Organisationen zu verschreiben. Save the Children ist weltweit tätig und es gibt das fand ich auch eine tolle Initiative, da war Bulgari so einer der ersten, die gesagt haben, okay, sie nehmen ein Produkt, davon spenden sie immer 70 Euro an Save the Children. Und in den letzten 10 Jahren sind da über 100 Millionen Save the Children Projekte weltweit geflossen und es gibt Kinder, die wirklich zur Schule gehen, die im Erdbebengebieten als erstes dort versorgt werden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Profit ja, aber weitergeben muss Teil dessen sein.
Wie geht es denn überhaupt weiter für die Luxusbranche? Haben die Menschen möglicherweise jetzt gelernt, dass das alles gar nicht so wichtig ist in Zeiten von Jogginghosen und Homeware? Dass die Leute sagen, Mensch, eigentlich war das doch alles überdreht und dieser ganze Luxus und hierhin jetten und dahin übers Wochenende. Kommt das nochmal, wird das wieder kommen?
Ja, ich glaube, im Moment, wo Corona vorbei ist, wird es da wie in vielen Dingen anders auch einen Boom geben.
Ja.
Alle werden reisen wollen, weil jeder vermisst ist. Und ich glaube auch, man hat es ja gesehen, in China zum Beispiel, es gibt einer der absolut erfolgreichsten Tage im Thema Umsatz für Hermes war, als die Quarantäne öffnete in China, das ist, glaube ich, in einem Tag der höchste Umsatz in der gesamten Firmengeschichte gemacht worden. Okay. Also es gibt natürlich Menschen geben, die sagen, okay, das brauche ich nicht, gerade im Moment, aber da hat sich die Modebranche auch längst drauf eingestellt. Dann gibt es wieder die vom Handy sitzen und sagen, oh, das hätte ich trotzdem gerne und egal, ist ja wurscht, irgendwann werde ich es ja wieder tragen können. Ich glaube, momentan kommt auch ein unendliches Wunschgedanke dahingehend zu sagen, oh Gott, ich hätte mal gerne wieder ein ordentliches Sommerkleid. Ich möchte das so gerne wieder tragen. Das heißt, da ist ganz viel Träumen dabei.
Ja.
Ich glaube, High Luxury wird immer im Geschäft sein, auch bleiben. Es gibt, ich glaube eher, dass die Mitte sich ausleveln wird. Ja. Aber im Moment, wo das Corona-Thema vorbei ist, wird sich der Mensch dann auch wieder angleichen.
Ja, und jetzt wird erstmal geträumt von dem Sommer, der da hoffentlich richtig schön wird und in dem wir wieder draußen sitzen, Apéro-Kultur genießen und so weiter. Was sind denn deine Hoffnungen und Wünsche jetzt für die Zukunft, wenn du sagst, Mensch, jetzt so ein Neubeginn auch, was wünschst du dir jetzt hier und auch von der Region für die nächsten Jahre in deinem Leben?
Das ist wirklich eine gute Frage, Marlene, weil es gibt so, das sind so die berühmten Stufen im Leben, wie das Gedicht von Hermann Hesse. Ich habe jetzt erstmal eine Lebensphase abgeschlossen. Da war ein lachendes und ein weinendes Auge dabei. Ich weiß aber, dass es immer wieder auch Teil meines Lebens sein wird. Und jetzt bin ich gerade dabei, mit weiten Armen das hier und jetzt in Bückeburg wirklich in mein Herz zu schließen und mich sozusagen voll auf die Möglichkeiten. Es hat sich ja vieles verändert hier auch in der Bevölkerung. Es sind ganz neue Generationen. Das sind unglaublich tolle Sachen hier passiert, auch im Umkreis. Und die zu entdecken, das finde ich irrsinnig spannend, da mich möglicherweise einzubringen und das weiter voranzutreiben. Wie zum Beispiel, du sagst das Apéro, ich sag, warum die italienische Bar? Ich meine, solche Sachen kann man, ich weiß es nicht, ja. Aber ich möchte es jetzt erstmal so entdecken und erstmal jetzt hier im Moment ankommen und dann der Rest, der kommt dann meistens. Gesund bleiben, das wäre gut.
Das ist das Wichtigste, ne? Danke. Danke für das schöne Gespräch, für deine Offenheit. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
Danke, mein Lieber.
Vielen Dank.
Das war Lage an der Leine, ein Talk-Podcast der Nobilis mit Marleen Geider.